Guten Morgen auch von mir. Wie ich sehe, haben wir auch einen Übersetzer gefunden für unsere Gäste. Vielen Dank, Ruben. Das macht es natürlich wesentlich hilfreicher. Ja? Wenn man eine Predigt hört und versteht nicht, was da gesagt wird, dann bringt es relativ wenig. Ich habe auch schon öfters mal Freunde in Schweden besucht. Das ist zwar ein bisschen ähnlich wie Deutsch, aber man versteht fast nichts und dann ist es eine schöne Atmosphäre, aber wirkliche Erbauung im Geist findet dann leider nicht statt. Deswegen danke, Ruben, dass du das machst. Ja, ich predige ja durch das Johannesevangelium und da sind wir heute in Kapitel 3 angekommen. Das Thema dieser Predigt ist mehr als menschlich möglich. Man muss von neuem geboren werden. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt bitte auf in Johannes 3. Wir schauen gemeinsam die ersten 13 Verse an. Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 1 bis 13. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Soweit dieser Text. Ich denke, der ist sehr vielen bekannt, dieses theologische Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Da steckt jede Menge drin und ich werde unmöglich alles ausschöpfen können. Ich werde das auch später dann nochmal erweitern, was ich heute sage, in einer anderen Predigt, weil es einfach sonst zu viel ist. Und das Ziel ist ja nicht, dass man alles möglichst schnell irgendwie ausschöpft, sondern dass man möglichst viel lernt und erbaut wird und den Herrn besser kennenlernt. Also man muss von neuem geboren werden. Ich sage zunächst mal ein bisschen was zu den zwei Personen hier, Jesus und Nikodemus. Über Nikodemus wird ja hier einiges auch berichtet. Und dann werde ich dieses Gespräch so der Reihe nach durchgehen. Es besteht aus drei Teilen. Man muss von neuem geboren werden. A, um Gottes Reich sehen zu können. B, um in Gottes Reich hineingehen zu können. Und C, um Gott überhaupt glauben zu können. Das sind die drei Punkte, die Jesus hier anspricht und die werden wir uns auch gemeinsam anschauen. Johannes, der Evangeliumsschreiber, ist sehr bedacht bei dem, was er aufschreibt. Der reiht nicht einfach irgendwelche Geschichten oder Begebenheiten aneinander, sondern der hat immer ein Ziel. Und das baut in der Regel sehr gut aufeinander auf und es hilft immer sehr bei Johannes, wenn man ein bisschen davor und danach liest, worum es da eigentlich geht. Da werden einem sehr oft Kontraste aufgezeigt und so einen Kontrast finden wir hier auch. Ich möchte noch mal zwei Verse aus dem ersten Kapitel vorlesen. Kapitel 1, Vers 14 und Vers 17, damit wir schauen, wie uns hier Jesus vorgestellt wird. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Vers 17, Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hier werden uns drei Aspekte vorgestellt, nämlich die Herrlichkeit Jesu, die Gnade, die er bringt, sowie die Wahrheit. Und wir können in diesem Gespräch mit Nikodemus diese drei Punkte wiederholt auch beobachten. Aber auch schon davor wurden diese Punkte angesprochen. Ja, die Herrlichkeit. Wir lesen hier von der Herrlichkeit als eines Einzelnen vom Vater. Und das griechische Wort hier soll bedeuten einzig in seiner Art. Jeder Mensch hat gewissermaßen eine Form von Herrlichkeit. Wir alle werden einmal verherrlicht, aber Jesus hat eine einzigartige Herrlichkeit, denn er ist Gott im Fleisch. Und einige Menschen erkennen Jesu Herrlichkeit auch schon an. Das sehen wir dann, wenn wir so Kapitel 1 und Kapitel 2 lesen. Die Jünger bezeichnen ihn als Rabbi, den Lehrer, als Messias, den Auserwählten. Der Johannes der Täufer bezeichnet ihn als das Lamm Gottes, das die Sünde wegnimmt. Einige sagen, Jesus ist der Messias, der von den Propheten schon immer angekündigt wurde. Einer macht sogar die erstaunliche Aussage und sagt schon ganz zu Beginn von Jesu Wirken, er ist der Sohn Gottes. Und Jesus selbst benutzt dann auch noch ein Bild und sagt, auf ihn werden die Engel auf- und niedersteigen. Und das bringt so ein bisschen ins Gedächtnis diese Begebenheit im Alten Testament. Jakob und die Himmelsleiter, die Engel steigen auf und nieder. Und Jakob nennt diesen Ort dann Bethel, das Haus des Herrn. Und was Jesus damit sagen möchte, ist, ja, ich bin jetzt das Haus des Herrn. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das sind ja alles Worte von irgendwelchen Leuten, die waren nicht mal unbedingt alle gebildet, die meisten waren nur Handwerker oder irgendwie im gewerblichen Bereich tätig. Da kann ja jeder irgendwas sagen. Gibt es bestimmt auch viele Leute, die haben eine andere Meinung gehabt. Deswegen wählt Johannes, der Evangeliumsschreiber, dann sofort diese Geschichte aus, diese Begebenheit in Kana, die Hochzeit zu Kana. Jesus verwandelt Wasser in Wein, mehrere hundert Liter sogar. Und das soll eben genau zeigen, es sind nicht nur leere Worte, diese Worte begründen sich auf der Wahrheit. Und im Kapitel 2, im Vers 11, lesen wir, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt, das ist nicht nur eine zugesprochene Herrlichkeit, sondern das ist eine tatsächliche Herrlichkeit. Er offenbarte sie, die Jünger haben sie gesehen und Glauben ist daraus entstanden. Aber natürlich ist es auch Gnade. Ja, wir erfahren, Jesus ist das Lamm Gottes, das kann die Sünde wegnehmen. Nicht nur zudecken und unter den Teppich kehren und vielleicht deckt das irgendwann mal jemand wieder auf und dann stehen wir da mit all unserem Dreck, sondern die Sünde wird weggenommen. Jesus ist der Rabbi, der Lehrer, der uns sagt, wie wir richtig vor Gott leben können. Jesus ist auch ein Auserwählter und ein sichtbares Vorbild, ja, der Messias und gleichzeitig der Sohn Gottes. Nicht nur ein besonders toller Mensch, der besonders tolle Dinge gesagt und getan hat, sondern Gott selbst kommt zu uns in menschlicher Form. Ja, und Gnade ist natürlich auch, dass Jesus sagt, er ist Gott und der Kontakt zu Gott ist jetzt allen Menschen möglich und zwar ganz direkter, enger, persönlicher Kontakt. Und wenn wir weiterlesen würden im Johannes, dann finden wir sehr viele Begebenheiten, wo Jesus immer wieder Menschen begegnet. Und das alles ist natürlich eine Gnade. Aber Gnade sind nicht nur, in Anführungszeichen, die schönen Dinge, sondern manchmal auch die etwas krassen Dinge. Wir lesen direkt nach dieser schönen Begebenheit bei der Hochzeit von der Tempelreinigung. Jesus kommt und treibt diese ganzen Verkäufer und Tierhändler aus dem Tempel und sagt, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. In Kapitel 2, Vers 16 können wir das lesen. Und man könnte sagen, Jesus liebt die Menschen zu sehr, als dass er sie einfach in ihrem sündhaften Verhalten belässt. Das wäre eine falsche Form der Liebe. Sondern stattdessen schreitet er ein, auch wenn das eventuell ein Aufschrei bewirkt, eine Empörung, was macht er da? Denn er möchte die Menschen zurück zur Wahrheit bringen. Ja? Es bringt nichts, die Leute in falscher Sicherheit zu lassen und so zu tun, als sei das ganz liebevoll. Wenn jemand auf den Abgrund zuläuft und ich schaue in Liebe zu und halte meinen Mund, dann ist es nicht Liebe. Sondern Liebe ist, wenn ich rufe und wenn ich eventuell auch schreie und wenn ich ihn ganz kurz vor der Klippe vielleicht noch packe und zu Boden reiße. Ist man auch empört, was machst du? Aber wenn ich die Klippe nicht sehe und dann fast runtergefallen wäre, dann wäre ich eigentlich dankbar dafür. Und die Aussage von diesem Abschnitt bei der Tempelreinigung ist eben, ich bin die Wahrheit und ich sage euch, wo es lang geht. Ja, nicht das Traditionelle, was ihr vielleicht gehört habt, was sich vielleicht auch gar nicht unbedingt mit dem Wort Gottes deckt, sondern ich sage euch, was die Wahrheit ist. Ich bin der Tempel, ich bin Gott. Ja, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Da identifiziert er sich eindeutig mit dem Tempel. So viel mal zu Jesus. Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit. Über Nikodemus lesen wir in Vers 1 und 2 schon eine ganze Menge und das werde ich ein bisschen entpacken, was da steht, denn das ist wichtig, damit man dieses Gespräch gut einordnen kann. Es war ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm und so weiter und so fort. Mehrere Infos bekommen wir hier. Erstens mal, es ist ein Pharisäer. Und die Pharisäer, ich habe das nachgeschaut, was das eigentlich heißt, das klingt ganz toll. Das heißt nämlich die Abgesonderten. Und die Israeliten waren ja auch die Abgesonderten und wir sollen ja auch die Abgesonderten sein. Und dieses Wort ist so ungefähr im 2. Jahrhundert vor Christus wirklich entstanden und hat sich etabliert aus einem anderen Wort, das die Frommen und Heiligen heißt. Das heißt, die haben sich als die ganz Frommen und Heiligen und die Abgesonderten betrachtet. Und wir haben die schon gesehen. Im Johannes 1 sind die gekommen, die haben eine Delegation abgeschickt zu Johannes dem Täufer und haben gesagt, bist du der Messias? Wenn du hier schon so ein großes Spektakel machst mit deinem Kamelhaarmantel und den Heuschrecken und dem Honig, die du isst und die Leute hier taufst und öffentlich zur Buße aufrufst, dann ist die Frage, bist du vielleicht der Messias? Oder warum machst du das? Und Johannes lehnt es dann ab. Er ist nicht der Messias, er ist nur ein Wegbereiter für den Messias. Ich glaube, das liegt an meinem Bart hier. Ja, Johannes 2, bei der Tempelreinigung, der Tempel ist logischerweise in Jerusalem. Wir wissen nicht, ob Nikodemus da war, ob er das davon gehört hat. Aber auf jeden Fall ist sehr wahrscheinlich, dass sich das schnell rumgesprochen hat, dass Jesus den Tempel gereinigt hat. Und da sind wieder die Pharisäer da und die fragen dann, mit welchem Zeichen, das du tust, kannst du begründen, dass das, was du hier machst, richtig ist. Das sehen wir immer wieder, auch später. Die Pharisäer haben oft Streitfragen, theologische Streitfragen und sind nicht häufig an der Wahrheit wirklich interessiert, weil sie meinen, dass sie schon so fromm sind und so abgesondert, dass sie eh schon die Antwort kennen. Und interessant ist, das werden wir dann auch sehen, Nikodemus ist nicht so. Nikodemus ist kein Scheinheiliger, in Anführungszeichen Standardpharisäer, sondern er ist wirklich an der Wahrheit auch interessiert. Denn die Pharisäer hielten sich für wesentlich besser als alle anderen Menschen, auch als alle anderen Juden. Und die machen das manchmal sehr explizit deutlich. Das können wir nachlesen in Johannes 7, Vers 50. Das wäre gut, wenn ihr das aufschlagt, weil da schauen wir auch ein bisschen uns auch den Kontext an. Johannes 7, Vers 50. Da sagen die Pharisäer über eine jüdische Volksmenge, diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Ja, also ein richtig krass abwertendes Statement. Zunächst mal wissen die ja gar nicht, ob die Volksmenge das Gesetz gar nicht kennt. Zunächst mal können wir auch sagen, es ist gar nicht richtig, dass die ganze Volksmenge das ganze Gesetz gar nicht kennt. Das ist sehr unwahrscheinlich. Jeder wird mindestens mal einen Teil kennen. Nichtsdestotrotz eine pauschale Aussage über alle drüber, diese Volksmenge ist verflucht. Also da sieht man richtig, wie abwertend die gegenüber anderen Menschen gedacht haben. Ja, und da sehen wir das genaue Gegenteil von Jesus eigentlich. Da ist keine Gnade, da ist keine Herrlichkeit und da geht es nicht um die Wahrheit. Da geht es einfach darum, wir sind toll und die anderen sind gar nichts. Ich werde jetzt den Kontext lesen ab Vers 40, weil da lernen wir auch wieder etwas über Nikodemus. Der taucht da nämlich auch auf. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie die Worte Jesu hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Es kamen nun die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern, diese sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer: Seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Diese Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war und einer von ihnen war, spricht zu ihnen: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und jeder ging in sein Haus. Da war die Diskussion: Ist Jesus ein Prophet oder nicht? Wenn er ein Prophet ist, ist er vielleicht sogar der Messias oder nicht? Und verschiedene Meinungen gab es dazu. Und in Vers 50 lesen wir Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war. Und ich weiß nicht ganz genau, wieso das da steht. Das ist eine nicht optimale Übersetzung, denn wörtlich heißt es im Urtext: Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war. Das wird da wieder aufgegriffen. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr gern den Urtext anschauen. Gibt es im Internet, kann jeder ohne Anmeldung schnell da schauen. Das ist wichtig und relevant, denn das wird immer erwähnt, wenn Nikodemus in der Bibel vorkommt. Immer. Auch in Johannes 19, Vers 39. Das schauen wir uns auch noch kurz an. Johannes 19, Vers 39. Da geht es um die Grablegung Jesu. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Das wird immer erwähnt, dass Nikodemus bei Nacht gekommen ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, okay, das war halt einfach Nacht und fertig. Aber die Frage ist ja schon: Warum wird das immer wieder erwähnt? Ich meine, es ist ja klar, es gibt nur einen Nikodemus im Johannesevangelium. Wer das dann ist, muss man nicht jedes Mal diese Phrase extra noch hinzufügen. Und es ist wichtig, weil Johannes einen Kontrast aufzeigen möchte zwischen der Herrlichkeit und dem Licht Jesu, das in die Welt gekommen ist, alle zu retten, und der Dunkelheit der Geistlichen des Nikodemus, der kommt. Und wir können das in Johannes 3 nachlesen, auch im Vers 19 bis 21. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis darauf, warum auch Nikodemus hier kommt und überhaupt fragt. Johannes 3, Abvers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Ja, hier haben wir diese Metaphern: Licht und Dunkelheit, Nähe zu Gott, Ferne von Gott, geistliches Leben oder geistlicher Tod. Und was interessant ist, ist in Vers 21: Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht. Dieser Nikodemus ist nicht ein scheinheiliger Pharisäer, denn er kommt zu dem Licht. Und wir lesen in Vers 21, wer kommt zu dem Licht? Derjenige, der die Wahrheit auch wirklich tut. Und wenn ihr so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen habt, bei den verschiedenen Stellen zu Nikodemus, dann erkennen wir ja auch eine Wandlung. Er kommt hier erstmal zu Jesus und kennt ihn gar nicht. Später ergreift er gewissermaßen Partei für Jesus und sagt: Sollen wir denn jetzt einfach so richten, ohne Jesus selber angehört zu haben? Wohl wissend, dass er ja eigentlich schon da war, aber die anderen wohl nicht. Und dann in Kapitel 19 lesen wir, dass er bei der Grablegung dabei war und sich aktiv eingesetzt hat. Er bringt 100 Pfund Kräuter und Salbe. Ja, also das ist doch eine ganze Menge, die er da anbringt. Das heißt, da sehen wir wirklich, da hat eine Wandlung stattgefunden von Nikodemus in diesem Gespräch. Und das sehen wir dann in den folgenden Kapiteln, wenn wir das ganze Evangelium lesen. Wir können also festhalten: Nikodemus hatte das Licht noch nicht, denn er kam bei Nacht. Aber nichtsdestotrotz war er sehr an dem Licht interessiert und an der Wahrheit und dem, was Jesus ihm zu sagen hat. Weiter lesen wir in Johannes 3, Vers 1: Nikodemus war ein Oberster der Juden. Der war Mitglied in so einem jüdischen Rat, der aus 71 Mitgliedern bestand. Und das war sozusagen die politische Führung des Volkes Israel, die aber nichtsdestotrotz unter der Herrschaft der Römer war. Die durften also sehr wohl selber Gesetze erlassen, die durften selber Recht sprechen, die durften selber auch Urteile vollstrecken. Allerdings nicht in jedem Fall. Die Römer waren da drüber und haben gesagt, bei manchen Dingen dürft ihr das nicht einfach selbst entscheiden. Zum Beispiel, wenn es um Leben und Tod ging. Deswegen musste ja Jesus auch vor die verschiedenen römischen Herrscher geführt werden, denn die konnten ihn nicht einfach selber umbringen. Das hatten sie nicht, diese Erlaubnis. Aber bei kleineren Sachen durften sie das sehr wohl. Weiter lesen wir in Vers 10, Jesus spricht zu ihm, du bist der Lehrer Israels. Das heißt, hier haben wir noch einen weiteren Titel von Nikodemus. Er war nicht einfach nur irgendeiner von den Pharisäern. Es war nicht nur irgendein Rabbi. Er muss so berühmt und sich gewesen sein und sich ausgekannt haben, dass er diesen Titel verdient hat, ja, der Lehrer Israels. Also das gibt es ja selten, aber wir haben das ja auch, dass wir in gewissen naturwissenschaftlichen Bereichen sagen, das ist die Koryphäe. Wenn jemand was zu dem zu sagen hat, dann ist es der, und wenn der sagt, dann gilt es auch. Soweit war der also schon aufgestiegen sozusagen in seiner Karriere. Vom normalen Mensch zu einem Rabbi, zu einem Lehrer von anderen Rabbis. Und was auch ein bisschen interessant ist und auch ein bisschen Ironie im Johannesevangelium offenbart, ist, Nikodemus kommt zu ihm und ist ja eigentlich so etabliert hier als diese völlige Koryphäe, der sich gut auskennt, der zu den Höchsten der jüdischen Elite gehört. Und wir lesen eigentlich, dass er nur eine einzige Aussage trifft im ganzen Johannesevangelium. Und alles, was er danach sagt, sind nur noch Fragen oder er hält den Mund. Das ist also auch so eine gewisse Ironie. Er kommt und denkt, er kennt sich aus, aber er merkt sehr schnell, er kennt sich nicht aus. Und danach macht er keine Aussagen mehr, sondern fragt nur. Das ist sehr interessant. So, zum Gespräch an sich. Ich lese nochmal vor die Verse 2 und 3. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus eröffnet also das Gespräch. Und worauf er hinaus möchte, ist, wir wissen, dass du von Gott kommst, denn du tust wunderbare Zeichen. Jetzt ist auch interessant zu wissen, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt eigentlich so gut wie überhaupt gar keine Zeichen gemacht hat. Denn wir haben davor gelesen, die Hochzeit zu Kana ist das erste Zeichen, das er getan hat. Und wir lesen einige Kapitel später, dass Jesus das zweite Zeichen tut. Das heißt, so rein von diesen öffentlichen, wirklichen Wunderzeichen hat er eigentlich nur eins vollbracht. Klar, er war in der Wüste, er hat dem Teufel widerstanden, aber Nikodemus war nicht dabei. Die Evangelien waren noch nicht geschrieben. Es ist sehr fraglich, ob Nikodemus davon was gewusst hat. Es ist auch interessant, dass er sagt, niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Denn es können sehr wohl auch Menschen Wunder tun, die überhaupt nichts mit Gott am Hut haben, mit dem wahren Gott. Und ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist Mose, der in der Wüste von Gott diesen Stock bekommt und Gott sagt, wenn du diesen Stock auf den Boden wirfst, dann verwandelt er sich in eine Schlange. Und die Priester des Pharaos sagen, ja, das können wir auch. Und die werfen tatsächlich auch ihre Stöcke auf den Boden und diese Stöcke werden zu Schlangen. Das heißt, da werden immerhin Pflanzen zu Tiere. Das ist nicht irgendwie nur so ein Trick, das sieht man wirklich. Das heißt, nur weil jemand Zeichen tut, muss es noch lange kein Zeichen dafür sein, dass der wirklich auch von Gott gesandt ist. Das ist auch immer wichtig. Wenn das nämlich anders wäre, wenn jeder, der ein Zeichen tut, wirklich von Gott käme, dann wäre es sehr leicht rauszufinden, welche Männer Gott berufen hat, wichtige Dinge zu tun. Denn wir könnten auf die Weltkarte schauen, sehen, oh, da passieren viele Zeichen und Wunder. Ergo, da ist Gott am Werk und dann können wir da vielleicht hingehen und auch was lernen. Aber wir müssen vorsichtig sein und da auch unterscheiden. Nicht alles an Zeichen kommt von unserem Gott. Ja, Nikodemus möchte sich hier sozusagen auf einer sicheren Plattform präsentieren. Er öffnet das Gespräch mit "Wir wissen". Erstens mal wissen Sie etwas Falsches und zweitens mal können wir dann auch sagen, was heißt denn hier dieses "Wir"? Ja, also Nikodemus kommt hier ganz allein. Dieser kam zu ihm bei Nacht. Wir lesen nichts von anderen Pharisäern, wir lesen nichts irgendwie von irgendwelchen Jüngern, seiner Rabbinerschule oder so. Er kam und entweder spricht er für alle Pharisäer pauschal, um seine Autorität nochmal zu etablieren, wir kennen uns ja so gut aus, oder er spricht eben nur für sich und verwendet dann den majestätischen Plural, so wie das die Könige und Fürsten und Kaiser früher gemacht haben. Wir gestatten euch, etwas zu tun. So nach diesem Schema. Jesus dreht das ganze Ding allerdings sofort um. Er lässt sich gar nicht auf so irgendwelche Spielchen ein. Ihr seid die, die sich auskennen und ich bin der, der auch ein bisschen was weiß. Und jetzt schauen wir gemeinsam, wer hat jetzt mehr Recht. Sondern er zeigt ihm sofort auf, dass es ein fundamentales Problem gibt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, Jesus ergreift sofort die Initiative und übernimmt damit auch die Gesprächsführung und sagt, wichtig ist nicht, was ihr denkt, dass ihr wisst, sondern wichtig ist, was ich dir sage. Und ich sage dir, mein lieber Nikodemus, du siehst eigentlich gar nichts, es sei denn, du bist oder du wurdest von Neuem geboren. Das ist hier die Aussage. Nikodemus hat sozusagen gleich mal mit dem falschen Fuß aufgestanden, wenn man so will. Es fängt ganz gut an mit seinem Satz, wir wissen, und dann danach zerfällt es wie ein Kartenhaus sofort. Und das sehen wir dann auch. Nikodemus fragt dann immer wieder nach. Also er versucht nicht irgendwie dann sich wieder zu retten und zu sagen, ja, aber so, sondern er hört dann zu. Ja, hier sehen wir wieder auch diese Eigenschaften Jesu, die Herrlichkeit. Ja, ich sage dir, ich weiß es ganz genau. Wir lesen es dann auch am Ende nochmal in Vers 13. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Das bezieht er auf sich. Das können wir dann im Folgenden analysieren, dass das so ist. Ja, wir sehen auch wieder die Gnade, die Jesus ihm bringt. Er verurteilt ihn nicht und sagt, du weißt gar nichts. Ja, was willst du überhaupt hier? Du denkst, du bist so toll und wissend, aber ich weiß alles viel besser. Sondern er zeigt ihm auf, dass er einen Mangel hat und im Folgenden erklärt er auch, was dieser Mangel ist und wie man von diesem Mangel befreit werden kann. Ja, und auch wieder diese Aspekte Wahrheit. Ja, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Das ist nicht nur irgendwas, er betont es zweimal. Er sagt nicht einfach eine Antwort, sondern er sagt wahrlich, wahrlich, um wirklich deutlich zu machen, das ist jetzt ganz wichtig, mein lieber Nikodemus. Ich habe mir aufgeschrieben, Jesus liebt Nikodemus zu sehr, als dass er ihm sein Vertrauen auf seine falsche Theologie lässt. Vielmehr nimmt er das Gespräch in die Hand, um Nikodemus zur Wahrheit zu bringen. Jesus kennt sich aus und Nikodemus hat einen Mangel. Und Jesus kann ihm sagen, wie dieser Mangel, dieses Problem beseitigt werden kann. Und da können wir auch eine Anwendung für uns ziehen. Ja? Wir denken manchmal auch, was wir schon alles wissen und was wir schon alles gelernt haben. Und deswegen muss es doch jetzt so und so sein. Deswegen muss doch der Herr jetzt so und so handeln. Und ich denke, wir täten gut daran, dass wir nicht damit anfangen, was wir meinen zu wissen, sondern dass wir uns vielmehr darauf ausrichten und unsere Ohren öffnen, was der Herr zu sagen hat. Das heißt ja nicht, dass wir all die Erkenntnis, die wir haben, jetzt über Bord werfen und sagen, ich höre jedes Mal von Neuem zu. Aber dass wir uns eben überprüfen, wenn wir sagen, ja, das ist doch so und so, ist es dann wirklich so und so? Oder ist es nur ungefähr so oder vielleicht so oder manchmal so? Dass wir da ein offenes Ohr haben, dass Jesus uns da auch verändern kann. Es geht dann weiter. Nikodemus versteht das nicht ganz und sagt in Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Also Nikodemus hat eine Schwierigkeit mit dieser Formulierung, wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Wenn wir allerdings genau lesen, dann ist nicht das sein Problem. Sein Problem ist, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Was spielt es für eine Rolle, ob ich schon 2 Jahre alt bin oder 17 oder 58 oder 99? Ich kann in jedem Fall nicht mehr geboren werden. Ich bin einmal geboren und das war's. Deswegen ist es wichtig, diesen Zusatz hier zu lesen, denn er zeigt uns ein bisschen was auf, dass es da eine Schwierigkeit gibt, die im Text nicht ersichtlich ist. Die wir aber sehr wohl von außerhalb uns anschauen können, was das heißt. Es ist nämlich so, dass in jüdischer Denkweise gibt es dieses Konzept von neuem Geborenwerden. Das ist etabliert, das ist nichts irgendwie, was nur am Rande bekannt ist, es ist sehr, sehr wichtig für das jüdische Denken. Zum Beispiel bei der Bar Mitzwa, wenn ein Junge zum Mann erklärt wird, da sagt man, das ist wie eine Art Neugeburt, denn du bist etwas ganz anderes. Davor warst du ein Kind, jetzt bist du plötzlich ein Mann und du hast genau das gleiche Mitspracherecht wie jemand, der 40 oder 60 ist. Du bist genauso ein Mann. Also man könnte sagen, das ist eine dramatische Statusveränderung. Genauso auch bei der Hochzeit. Wenn du heiratest, dann bist du etwas ganz anderes. Du bist nicht mehr eins, du bist zwei in eins. Und das war nach jüdischer Denkweise auch eine Form des von Neuem Geborenwerdens. Natürlich war Nikodemus älter als 14 und da er Mitglied war dieses jüdischen Rats, war er auch verheiratet. Denn das war Voraussetzung dafür, dass man da Mitglied sein durfte. Das heißt, er hatte schon zweimal eine Form des von Neuem Geborenwerdens durchlebt. Und es gibt noch zwei weitere. Man konnte zum Rabbi eingesetzt werden, man war nicht mehr nur Hörer des Wortes, man war Lehrer des Wortes und man konnte ein Rabbi werden, der andere Rabbiner ausbildet. Da er der Lehrer Israels war, ist sehr naheliegend, dass er eben diese Formen des von Neuem Geborenwerdens auch schon durchlaufen hatte. Und dann gab es nach jüdischer Denkweise nur noch zwei andere Möglichkeiten, des von Neuem Geborens zu werden. Das eine ist die Konvertierung zum Judentum. Diese Form stand Nikodemus aber gar nicht zur Verfügung, denn er war bereits Jude. Und das andere ist bei der Einsetzung zum König. Und diese Form stand Nikodemus auch nicht wirklich zur Verfügung, denn die Römer waren da und die Römer haben ihre Könige eingesetzt. Er konnte kein König werden. Das heißt, Nikodemus hat nicht einfach nur keine Ahnung gehabt, er hat sehr viel Ahnung gehabt. Aber sein Problem war, dass nach seinem Wissen er bereits alles getan hatte, was es an Formen von neuem Geborenwerden gibt. Deswegen diese Frage, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Mit anderen Worten, mein lieber Jesus, ich habe alles schon gemacht, was ich machen kann. Das ist sein Problem. Ich müsste quasi von neuem geboren werden, vielleicht als Römer, dann könnte ich konvertieren zum Juden und dann könnte ich vielleicht doch noch irgendwie König werden. So, dann gäbe es noch mehr Formen, aber er ist alt und er hat alles erreicht, was ein Mensch erreichen kann. Deswegen hat er hier eine Schwierigkeit. Es ist interessant, wie Jesus reagiert. Jesus betont diese Notwendigkeit dieser Neugeburt. Ja? Sonst kann man das Reich Gottes nicht sehen, sagt er, und sonst kann man in das Reich Gottes nicht eingehen. Und Jesus macht klar, das ist nicht jetzt hier nur so eine Option noch, du hast eigentlich schon alles erreicht und das wäre jetzt sozusagen noch das Sahnehäubchen obendrauf, sondern das ist absolut wichtig, du musst von Neuem geboren werden. Das ist keine Option. Du denkst, du weißt schon alles, du denkst, du hast schon alles erlebt, aber ich sage dir, es gibt noch mehr. Ja, mehr als nur menschlich möglich ist. Das verlange ich sozusagen, ist, was Jesus sagt. Und interessant ist auch, wie Nikodemus reagiert. Er reagiert jetzt nicht irgendwie abfällig oder baut sich da groß auf und sagt, ja, jetzt Moment mal, und überhaupt sowieso, was steht denn in den Schriften und in den Überlieferungen? Er rebelliert da nicht dagegen, was Jesus sagt, sondern im Gegenteil, er ist offen. Er sagt ja dann später, wie kann dies geschehen? Er hört sich das geduldig an, trotz all sein Wissen. Jetzt müssen wir auch diese Demut sehen und da sehen wir auch wieder diesen Willen, zum Licht zu kommen. Er ist offen für das, was Jesus ihm sagen möchte. Was heißt es jetzt ganz genau? Das sollte auch unsere Reaktion sein, wenn wir mal etwas hören, von hier oben oder von der Bibel oder in einem Buch lesen oder sonst wo. Dass wir nicht das gleich abschmettern und sagen, ja, da kenne ich mich schon ganz genau aus, sondern dass wir zurückgehen zu dem, was Jesus sagt in der Bibel und schauen, ist das wirklich so? Das ist auch noch eine Anwendung von diesem Text. Ja, zur Formulierung an sich, von Neuem geboren werden. Ich sage es gleich vorweg, ich werde das nicht in der Tiefe heute anschauen, was das genau heißen kann oder heißen muss. Das wäre zu viel. Aber man kann ein paar Dinge kann man schon dazu sagen, die im Text an der Oberfläche schon direkt erkenntlich sind. Zunächst mal sagt Jesus einfach, du musst von Neuem geboren werden, Punkt. Und führt es nicht weiter aus. Dann fragt Nikodemus nach und dann erweitert Jesus dieses Konzept. Man muss aus Wasser und Geist geboren sein. Und dann führt er das noch aus in Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und ich denke, man kann sehr viel sagen, aber was sehr schnell, sehr klar wird, es gibt zwei wichtige Aspekte. Es gibt eine natürliche Geburt und eine übernatürliche Geburt. Das Irdische und das Himmlische. Und Nikodemus, du hast die eine Hälfte, ja, aber die andere Hälfte, die fehlt dir noch. Das ist das, was man auf jeden Fall an der Oberfläche sagen kann, was auch sofort ersichtlich ist. Ja, es gibt das Fleischliche und es gibt das Geistliche, das Irdische und das Überirdische. Und jetzt können wir auch für uns festhalten, selbst wenn wir wie Nikodemus alles studiert hätten und sämtliche Anforderungen der Bibel erfüllt hätten, dann ist es immer noch nicht genug, um in Gottes Reich hineingehen zu können. Es geht nicht um das, was der Mensch weiß und was der Mensch kann, sondern es geht um das Übernatürliche. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und erreichen die Herrlichkeit nicht. In Römer 3 steht es. Aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Da haben wir wieder diese drei Aspekte. Wir brauchen die Herrlichkeit Jesu. Ohne diese Herrlichkeit können wir in den Himmel nicht eingehen. Aber wir brauchen auch Gnade dafür und wir brauchen auch die Wahrheit dafür. Wir müssen erstmal unseren Zustand richtig erkennen, dass wir nicht eventuell wieder heimgehen und denken, wir haben schon alles. Diesen Fehler hat Nikodemus nicht gemacht. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt nicht genau alles anschauen, was es heißt, aber es gibt ein paar Vorschaugedanken dazu. Und zwar kennt ihr vielleicht die Jahreslosung für dieses Jahr. Genau. Richtig, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und da sehen wir wieder, wer ist der aktiv Handelnde? Es ist der Mensch, der sich ein neues Herz schafft und einen neuen Geist aneignet. Nein, Gott schenkt uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Oder in 2. Korinther 3, Vers 18, da lesen wir, wir alle, aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Wir werden verwandelt. Das ist kein aktiver Prozess, den wir vollführen, sondern das ist etwas, das mit uns geschieht. Ja? Das ist wieder eine Passivkonstruktion. Ja? Von neuem geboren werden, verwandelt werden. Das geschieht mit uns. Ja, und dann möchte ich noch Titus 3 vorlesen, ein paar Verse. Wo das auch nochmal ein bisschen aufgegriffen wird und sehr schön veranschaulicht wird. Titus 3, die Verse 4 bis 8. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Ich finde das eine wunderbare Balance. Auf der einen Seite sollen und dürfen wir Dinge tun und die sind auch nützlich. Aber unsere Rettung, die kommt nicht dadurch, sondern die kommt aus Gnade und durch Rechtfertigung durch Jesus. Man könnte sagen, genauso wenig wie Kinder sich selbst zur Welt bringen, können wir unser geistliches Leben bewirken. Wir können es weder anfangen, wir können es nicht erhalten und wir können es auch nicht vollenden. Zurück zu Johannes 3, da fragt dann Nikodemus, aber wie kann dies geschehen? In Vers 9. Und was Jesus als Antwort darauf sagt, das ist nicht ausführlich, sondern das ist eher ein Bild, das er uns vorstellt. Ich lese es am besten auch nochmal vor, ab Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Wahrlich, wahrlich, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und noch in Vers 8, was ist denn das Irdische, was er sagt? Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das ist also nur ein Bild, das ist keine technische Beschreibung, wie funktioniert das jetzt mit der Neugeburt. Ich wage zu behaupten, das ist auch gar nicht möglich, das bis ins letzte Detail zu sagen, denn wenn Gott etwas Übernatürliches tut, ist es sehr schwierig für den Menschen zu verstehen, wie das ganz genau geht. Gott mag das zwar uns offenbaren, aber wir selber können durch eigene Gedanken das nicht ergründen. Ja? Der Wind weht und wir wissen auch etwas über den ganz natürlichen Wind. Ja? Wir wissen irgendwie mit Wärme und Kälte, Druck und Überdruck und dann geht irgendwie Luft hoch und runter und so weiter und so fort. Das beeinflusst auch irgendwie das Wetter. Aber wie das jetzt ganz genau geht, das weiß niemand hundertprozentig. Sonst wäre die Wettervorhersage nämlich immer perfekt und die ist nicht immer perfekt. Ja, der Wind weht, wo er will. Und natürlich kann der Mensch versuchen, Einfluss darauf zu nehmen. Ja, im geistlichen Leben kann man genauso versuchen, selber zu wirken, wie auch im natürlichen. Ich kann hier einen Ventilator hinstellen und dann weht hier ein Wind, und zwar genau in die Richtung und mit der Stärke, die ich möchte. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleines Phänomen. Es war ja kürzlich dieser Hurricane in den USA mit den sehr verheerenden Auswirkungen. Da hätten die so viele Ventilatoren aufstellen können, wie die wollten. Der Hurricane setzt sich immer durch. So ist es auch mit Gott bei der Neugeburt. Man weiß nicht ganz genau, wie es geht, aber wenn Gott einen Menschen retten möchte und ihn zu seinem Kind machen möchte, dann setzt er sich durch. Und dann sieht man eine Auswirkung von diesem Wind. Das ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, man kann tatsächlich sehen, was der Wind macht. Wie gesagt, werde ich in einer zweiten Predigt versuchen, dann dazu noch mehr zu sagen und das ein bisschen aufzuschlüsseln, denn es ist ja schon sehr interessant, was das jetzt ganz genau heißt. Und hier wird es nicht deutlich. Aber wir haben bei den anderen Versen ja auch schon von anderen Ausformulierungen zum Thema Neugeburt gelesen. So, noch der letzte Teil von diesem Gespräch. Man muss von Neuem geboren werden, um Gott glauben zu können. Jesus reagiert jetzt hier vielleicht ein bisschen humorvoll, überrascht. Was? Du bist der Lehrer Israels und du weißt das gar nicht? Das ist ja interessant. Wenn wir jetzt hier wirklich ein tiefgründiges Gespräch führen wollten, zum Beispiel über den Himmel, würdest du das überhaupt verstehen? Könntest du das überhaupt annehmen? Wenn du nicht mal dieses Essentielle, dieses von Neuem geboren werden in meinem Sinne getan hast, wenn du nicht eine geistliche Neugeburt erlebt hast, wie willst du das dann verstehen, was ich dir da sagen könnte? Ja? Auf uns übertragen könnte man sagen, wie kann das sein, dass so bibelfeste Menschen manchmal ganz gewisse Grundlagen gar nicht wissen oder verstehen. Und Jesus führt dann auch das wieder auf sich zurück. Seine sehr beliebte Taktik, sage ich mal, von Jesus, der macht die Dinge immer an sich fest. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Ganz anders als Nikodemus sagt jetzt Jesus hier, wir wissen auch ein bisschen was, nicht nur ihr Pharisäer, die ihr euch so viel angelesen habt, ja, aber wir wissen auch ein bisschen was. Und zwar wissen wir nichts vom Lesen oder vom Hörensagen, weil es irgendjemand mal aufgeschrieben hat, sondern ich weiß das, weil ich komme selbst persönlich aus dem Himmel hier runter. Ich habe hier direkte Erfahrung selbst gemacht, ich habe das gesehen mit eigenen Augen und deswegen, lieber Nikodemus, was ich dir sage, das musst du auf jeden Fall annehmen. Weil das hat nicht nur irgendein Rabbi vor 357 Jahren gesagt, der irgendwo unter der Palme saß und gute Gedanken hatte, sondern ich war im Himmel selbst, ich habe das von Gott selbst und ich bringe das dir. Ich möchte dazu zum Abschluss noch 1. Korinther 2 ein paar Verse vorlesen. Denn es stellt sich ja schon die Frage, wie kann das jetzt sein, dass Nikodemus das alles gar nicht weiß oder nicht versteht oder nicht umgesetzt hat. 1. Korinther 2. Und ich lese da einen etwas längeren Abschnitt, aber das ist ein sehr guter Kommentar dazu, dann brauche ich nämlich selber dazu nichts sagen, sondern lasse das Wort Gottes das ausführen. 1. Korinther 2, Abvers 6. Da spricht Paulus: Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Das heißt, Nikodemus konnte das, was Jesus ihm sagt, weder in die Tiefe erkennen noch schon erlebt haben, weil er es nicht schon durchlebt habe. Das klingt ein bisschen paradox, aber im christlichen Glauben, habe ich mal gelesen, ist es so: Man weiß nicht erst, damit man dann glaubt, sondern man glaubt erst und weiß später, warum man eigentlich glaubt. So ist es mit Nikodemus auch. Er hat sehr viel Wissen, aber er hat eben nicht geistliches Leben. Und deswegen kann er die geistlichen Wahrheiten, die Jesus ihm aufzeigt, auch nicht verstehen. Das bedingt sich gewissermaßen gegenseitig. Und man kann jetzt nicht wirklich sagen, wird jetzt der Mensch zuerst geistlich erleuchtet und dann wiedergeboren, oder wird er erst wiedergeboren und dann geistlich erleuchtet. Das ist auch so ein Prozess wie beim Wind, kann man nicht ganz genau sagen. Der Wind weht in eine Richtung, mal schneller, mal langsamer, dann dreht er wieder um. So ist es, wenn Gott übernatürlich wirkt. Ja, es ist ein schöner Schluss hier, auch für diese Predigt, ganz am Ende von diesem Abschnitt. Wir aber haben Christi Sinn. Das ist auch die Frage für uns. Haben wir Christi Sinn? Und jetzt nicht nur im Sinn von, bin ich von Neuem geboren worden, sondern auch bei anderen Fragen. Sind wir wie Nikodemus bereit, uns belehren zu lassen, gerade dann, wenn wir denken, dass wir uns schon auskennen? Oder rebellieren wir, weil wir sagen, wir haben schon so viel dazu gehört, da brauchen wir jetzt nichts Neues mehr. Und wenn dieser Vers in der Bibel nicht so ganz da reinpasst, dann ist er halt komisch. Ja, der Titel der Predigt ist mehr als menschlich möglich, man muss von Neuem geboren werden, und das gilt natürlich primär in dieser Hinsicht. Geistliches Leben brauchen wir. Aber ich würde es gerne auch ein bisschen aufweiten noch und sagen, es gibt auch wie im Judentum so Variationen davon. Ja? Man könnte sagen, sind unsere geistlichen Augen von Neuem geboren? Sind die momentan klar oder sind die noch vertrübt, wie bei einem neugeborenen Kind, das noch nicht alles scharf sieht? Sind unsere geistlichen Ohren offen oder müssen wir uns diese von Neuem öffnen lassen, damit der Geist Gottes wieder zu uns sprechen kann? Spricht unser Mund von Gottes Herrlichkeit, von seiner Gnade und von seiner Wahrheit? Oder reden wir über viele Dinge, aber nicht über den Herrn? Und sind unsere Hände, auch das haben wir gelesen, aktiv für die Dinge, die Gott wichtig sind? Oder brauchen wir da in irgendeiner Form Motivation, die von Neuem geboren wird? Und dann auch wieder der Hinweis, ja, nicht wir schaffen uns diese Motivation, sondern es ist Gott, der das in uns wirkt. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir deine Herrlichkeit sehen können. Danke, dass du uns viele Dinge aus Gnade kundgetan hast, Herr, damit wir die Wahrheit kennen, dass wir nicht uninformiert sind über den Zustand, in dem wir uns befinden, Herr, sondern dass du ganz klar auch zu uns sprichst, zu allen Menschen auf der ganzen Welt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Danke auch für dein Wort, dass es uns dann immer mehr aufschließt, dass wir da mehr und mehr erkennen können, was das heißt und wie das geht. Und wir bitten dich auch, Herr, dass wir in anderen Dingen, wo wir es nötig haben, wie sozusagen von Neuem geboren werden, Herr, dass wir uns wieder mehr auf dich ausrichten, dass wir uns mehr von dir gebrauchen lassen, Herr, und dass wir mehr von dem sprechen, was du in unserem Leben tust. Danke für deine Gnade, die das in uns wirkt, Herr, und danke, dass du bereits getan hast, was wir dafür brauchen, Herr. Durch deinen Tod am Kreuz haben wir die Erlösung und haben wir die Gnade und haben wir die Kraft und die Erkenntnis und den Geist und alles andere auch. Danke dafür. Amen.